Ja, herzlich willkommen zum Infolora vom 16. März. Es ist 18 Uhr. In der heutigen Sendung berichten wir über Afrin. Dazu lesen wir Beiträge von der Publikation Nevros vor. Das ist eine Publikation, die Beiträge von der Dissonanz zusammengeträgt hat, aber auch noch neue Texte geschrieben hat und auch involvierte Firmen, die profitieren am Krieg, aufgelistet hat. Dann werden wir noch verschiedene direkte Aktionen, die im Zusammenhang mit Solidarität zu Afrin geschehen sind, vortragen. Und wenn alles klappt, gibt es noch einen Live-Bericht von heute von jemandem, wo aus Afrin evakuiert wurde und jetzt aus Gamischlo berichtet. Zuerst kommen wir aber wie immer zu den Kurznews.
Freitagsinfo-Lora, Kurznews.
Kleine und große Aufstände. Dort, wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz.
Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich von meiner Seite zum Infolora am Freitag. Wir kommen zu den Kurznews. Wir gehen nach Nantes, Frankreich. Unverzügliche Antwort auf die Räumung von MigrantInnen. Gefunden haben wir dies auf ausdemherzenderfestung.noblogs.org. Die Fassade war diesen Morgen zu großen Teilen verschmiert. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 8. März 2018, wurde das Präsidium der Universität mit oranger Farbe beschädigt. Der Haupteingang des Gebäudes im Stadtzentrum wurde vollständig mit Farbe eingedeckt. Das Wort Vertreiber wurde ebenfalls auf die Mauer geschrieben. Ein Lastwagen von Nantes Métropole ist seit dem Morgen vor Ort, um das Gebäude zu reinigen.
Zu diesem Vorfall ist es am Tag nach der Räumung von etwa 100 MigrantInnen gekommen, die Räumlichkeiten der Universität seit 4 Monaten besetzten. Auch wenn die Räumung relativ ruhig vonstatten ging, löste sie dennoch zahlreiche empörte Reaktionen aus. Die Liga für Menschenrechte, die diese Räumung als untragbar erachtet, bemängelt den Zustand, dass der Staat seiner Verpflichtungen, allen Obdachlosen eine Unterkunft bereitzustellen, nicht nachkommt. Am Mittwochabend versammeln sich etwa 150 Personen zu einer Demonstration vor dem Rathaus, um Lösungen für die Umquartierung zu verlangen.
So, jetzt kommen wir zu einer Meldung aus dem weit entfernten Südamerika, genauer aus Bogota, der Hauptstadt von Kolumbien. Da gab es vor etwa 2 Wochen am 6. März an der Hochschule der Pädagogischen Universität von Bogota plötzlich 2 Explosionen. Diese 2 Explosionen kamen aus den Hosentaschen von Gefährtinnen und Gefährten, welche mit Papa Bombas Lärm machten. Um 10.30 Uhr morgens tummelten sich die Studentinnen und Studenten auf dem Pausenplatz und mit den ersten 2 Explosionen vermummten sich dann nach und nach viele Menschen. Bis etwa 50 bis 100 Menschen sind mit Schuhen und schwarzen langen Socken ganz schwarz angezogen. Einige haben auch schwarze Plastiktaschen dabei. Abgesehen von den ersten Explosionen sind alle eigentlich ziemlich ruhig. an der Sache. Langsam, aber sicher versammelten sich die Menschen an der Pforten der Universität, um Angriffe auf die umliegenden kapitalistischen Institutionen zu starten. Das Röner-Gebäude wurde angegriffen, sowie auch Petrobas und eine kolumbianische Bank. Kurz darauf kam auch die Polizei und es ging etwa 4 Stunden weiter mit Riots und Steine werfen. Das, was interessant ist, ist, dass die Polizei daraufhin Tränengaskanister auf das Universitätsareal geworfen hat und die Leute haben dann dort kleine Feuer angezündet, um den Rauch einzuatmen, damit die Auswirkungen des Gases abzumildern. Aus demselben Grund haben sie auch das Aroma von Rosmarinzweigen eingeatmet. Andere warfen Molotow-Cocktails und die Zuschauerinnen waren freundlich gestimmt und warnten jeweils, sobald ein Polizeimotorrad vorüberfuhr. Was wichtig zu wissen ist, ist, dass in Kolumbien die Polizei nicht erlaubt ist, die Universität zu betreten. Was noch seltsamer ist, ist, dass sie diese Regel zu respektieren scheinen. Deshalb gibt es jetzt nun schon seit diesen Riots gibt es in der Politik Forderungen zur Entfernung dieses Verbots der Polizei. Leider gibt es auch noch 2 traurige Nachrichten. Es wurden 2 Studentinnen verletzt, jemand hat eine Hand verloren und jemand anderes ein Auge. Wir möchten unsere Solidarität mit diesen Gefährten ausdrücken.
Dann kommen wir noch zu einer weiteren Kurznews oder zu einem Prozess. Rekursprozess gegen einen Gefährten. Dies haben wir auf barrikade.info gefunden. Am 23. März 2018 wird ein Rekursprozess gegen einen anarchistischen Gefährten vor dem Appellationsgericht in Basel stattfinden. Dieses Verfahren behandelt 2 Fälle, welche Jahre zurückliegen. Zum einen geht es um eine wilde Demo in der Freien Straße in Basel im Frühjahr 2010. An diesem Tag hinterließen einige entschlossene Individuen die Prunkeinkaufsstraße von Basel mit verschönerten und zerstörten Fassaden. Aufgrund von mutmaßlichen DNA-Funden auf beweglichen Gegenständen in der Nähe dieser Straße wird dem Gefährten vorgeworfen, sich an den umfangreichen Sachbeschädigungen beteiligt zu haben.
Der andere Vorwurf steht im Kontext einer der vielen Störaktionen gegen den Marsch fürs Leben 2013, einem Aufmarsch von rechtskonservativen ChristInnen und AbtreibungsgegnerInnen in Zürich. Die hetzerische Fundi-ChristInnen-Versammlung findet seit mehreren Jahren in verschiedenen Städten statt und wird immer von vielfältigen wilden Aktionen gestört. Diesbezüglich wird dem Gefährten vorgeworfen, einen Zivilpolizisten angerempelt zu haben, der im Begriff war, eine andere Person festzunehmen.
Im ersten Prozess zu den beiden Fällen wurde der Gefährte im September 2016 vom Strafgericht Basel zu 18 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Gegen dieses Urteil wurde Rekurs eingelegt. Wir unterstützen den Gefährten nicht, weil wir an seine Unschuld glauben, sondern aufgrund seiner anarchistischen Ideen. Wir unterteilen nicht in schuldig oder unschuldig, weil wir diese von Staat und Gesellschaft konstruierten Kategorien ablehnen. Jegliche Kategorie wird von den Herrschenden dazu benutzt, uns alle zu verwalten und uns letztendlich an dem von ihnen zugewiesenen Platz zu halten.
Die dem Gefährten vorgeworfenen Taten reihen sich für uns neben anderen vielfältigen direkten Handlungen in den Parcours eines Kampfes für eine herrschaftsfreie Welt ein. In der Zerstörung einer schillernden Fassade der kapitalistischen Warenlogik oder in einem solidarischen Verhalten bei einer Polizeikontrolle oder Verhaftung drückt sich ein selbstbestimmter Akt aus, der den Staat und die kapitalistische, sexistische und unterdrückende Gesellschaft demaskiert und angreift. So liegt es in der Logik aller Staaten, nicht kontrollierbare Personen und Ideen, die sich bewusst gegen ihn stellen und an seinen Grundpfeilern sägen, mit aller Härte anzugehen, zu verfolgen, zu bestrafen und einzusperren. Repression schlägt nicht nur im spezifischen Moment des Gerichtsverfahrens zu. Tagtäglich ist sie in all ihren Formen präsent und betrifft nicht nur uns Subversive. Sie richtet sich genauso gegen all diejenigen, die sich seinen Gesetzen und Grenzen nicht fügen wollen oder können, gegen alle Benachteiligten und Unterdrückten, die ums Überleben kämpfen.
Aus diesem Grund hätte es uns alle treffen können, doch trifft es an diesem 23. März unseren Freund und Gefährten. Der Angriff auf unseren Gefährten ist ein Angriff auf widerständige Handlungen und Ideen. Auch wenn sie versuchen, unsere Gefährtinnen und Mitmenschen wegzusperren, zu isolieren und zu brechen, werden uns die Gefängnismauern weder unterwerfen noch endgültig von unseren Gefährtinnen trennen. Wir haben unzählige Möglichkeiten, wie wir unsere Solidarität Ausdruck verleihen können. Bevor wir zu unserem Hauptteil kommen, gerade im Moment findet eine Besammlung für die Demo für Efrin statt, welche von der kurdischen Jugend organisiert wird. Die Besammlung ist in Zürich am Helvetiaplatz, jetzt 18 Uhr, für die Menschen, die ihre Solidarität mit dem türkischen Angriffskrieg gegen Efrin ausdrücken wollen.
Ja, wir sind in unserem Hauptteil angelangt und wir stellen euch die Zeitschrift Nevros vor. Die Zeitschrift Nevros ist eine Artikelsammlung aus der anarchistischen Zeitung Dissonanz und geht über Krieg und den Befreiungskampf der Völker im Nahen Osten und hat den schönen Übertitel Aller Völker Freund, aller Staaten Feind. Genau, wir haben für euch aus dieser Zeitschrift drei Texte ausgesucht, unter anderem ein Text mit dem Titel Afrin, Zuschauen oder Handeln. In diesem Text geht es darum, einen Überblick zu schaffen, was in der kurzen Zeit alles passiert ist, und versucht, dies ein bisschen politisch einzuordnen. Ich glaube, der ganze Text hat nicht den, möchte nicht vollumfänglich sein oder möchte nicht abschließend sein, sondern es geht hier um Gedanken und Ideen. Und das ist uns auch vom Radio Infolora am Freitag wichtig zu sagen, dass wir hier versuchen, eine Analyse zu machen und versuchen, Ideen zu formen. Und es geht hier nicht darum, eine Kritik zu machen, die sich nicht auch solidarisch zeigen kann mit den Menschen, die dort kämpfen. Genau, dann geht es weiter mit einem kurzen Text, der heißt... Lasst mich kurz durchblättern. Jenseits unserer Vorgärten. Das ist ein kurzer Text, der sich eigentlich nicht um diesen Konflikt dreht, sondern eher um einen Konflikt, um einen Innerszenenkonflikt, nämlich genauer gesagt um den eigenen Vorgarten, der eigenen Szene, und man sich nicht wirklich darum kümmert, was irgendwo anders passiert. Und dann der letzte Text geht über die territoriale Sackgasse hinaus. Das ist ein Text, der bezieht sich auf einen Konflikt von Staatenkreierung und dass eine Revolution grenzüberschreitend sein soll. Genau, das war jetzt eine kurze Einführung zu den verschiedenen Texten. Wir werden nachher anfangen mit Afrin zuschauen oder handeln, und während dem Text hört ihr Pad One, und das ist ein Instrumental von Orishas.
Afrin, zuschauen oder handeln. Seit dem 20. Januar hat die Invasion der türkischen Armee in das nordsyrische Gebiet Afrin begonnen. Das zweitstärkste Militär der NATO in Verband mit verschiedensten islamistischen Milizen greift fast rundum, stellt und aus der Luft ein kleines Gebiet an, dessen BewohnerInnen sich mit rudimentären Waffen unnachgiebig zur Wehr setzen. Tatsächlich sind die gemachten Vorstöße bis heute geradezu lächerlich klein. Angesichts Erdogans Ankündigung, die Milizen der JPG, kurdische Volksverteidigungseinheit, innert weniger als einer Woche zu vernichten. Das war ein Zitat von Erdogan. Der Kampfeswille von mit Geld gekauften SöldnerInnen und von mit einem aufgeblasenen Nationalismus Armee armen Familien entrissene Soldaten lässt sich eben nicht leicht messen mit dem von Menschen, die ihre Freiheit, ihr Leben und ihre Heimat gegen die drohende Besatzung und Vernichtung verteidigen. Dennoch, während auf dem Boden nur langsam Fortschritte gemacht werden, so setzen die Bombardierungen aus der Luft gegen Dörfer und die Stadt Afrin selbst mit jedem Tag fort. Alleine in der Kleinstadt Cindire, Entschuldigung für die falsche Aussprache, wurde in einer Nacht mehr als 200 Häuser den Erdboden gleichgemacht. Bäckereien, Klärwerke, Friedhöfe sowie auch antike Ruinen werden gezielt zerstört. Seit Beginn der Operation sind gemäß verschiedenen Quellen mindestens 150 Anwohner getötet und mehrere hundert verletzt worden. Darunter viele Kinder, Alte und ganze Familien. Die türkische Armee hat große Verluste eingesteckt, vor allem auf Seiten der vorausgeschickten Fußsoldaten der verbündeten Milizen, und trotz ihrer weiten technologischen Überlegenheit sind es weit mehr als jene, die JPG. Doch immer Neue Truppen werden in Richtung Afrin verlagert, während der türkische Geheimdienst sich bemüht, in Flüchtlingslagern für ein paar Münzen Fußsoldaten zu rekrutieren.
Die bergige Region Afrins und ihre Bevölkerung sind eng miteinander verwachsen. Viele Dorfbewohner wollen trotz der fallenden Bomben ihr Zuhause nicht verlassen. Sie bewaffnen sich und stellen eigene Milizen auf. Am 4. Februar überfluten mehrere 10.000 Kriegsgegner die große Hauptstadt von Afrin. Eine Stadt, die etwa so groß wie Zürich ist, während weitere Tausende sich einem Marsch über Kobane nach Afrin angeschlossen haben. Am 13. gehen in Afrin zehntausende Frauen auf die Straße. Sie alle sind nicht gewillt, vor dem Krieg zu fliehen. Arabische, turkmenische, assyrische Gruppen haben sich dem Widerstand angeschlossen. Das Bündnis der Demokratischen Kräfte Syriens, abgekürzt SDF, hat im Kampf gegen den IS viele Erfahrungen gesammelt und ihr politisches Projekt des demokratischen Konföderalismus hat unter breiten Teilen der Bevölkerung Nordsyriens Fuß gefasst. Eine Besatzung dieser Ländereien sollte sie den anhaltenden Widerstand schließlich mit der schweigenden Kollaboration der internationalen Mächte zu brechen vermögen, wird offensichtlich unmöglich sein ohne ein systematisches Massaker. Braucht es denn noch ein deutlicheres Zeichen für all jene, die noch immer an eine Gerechtigkeit von oben herab, realisiert durch die Macht der Staaten, glauben? Der moralische Bankrott der internationalen Politik liegt vor den Augen aller. Mehr als heuchlerische Aufrufe zur Mäßigung und leere Drohungen hat niemand hervorgebracht. Die Kurden wurden einmal mehr benutzt, solange sie irgendwelche Machtinteressen nutzen, und dann verkauft. Wie schon 1991 im Golfkrieg und viele Male davor. Aber heute ist die Lage in vielerlei Hinsicht eine andere. Die Situation könnte leicht dem Griff der internationalen Machtpolitik entweichen, welche darüber ihre Interessen verhandelt. Es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass diese große Umwälzung zugunsten der Freiheit der Völker und der Autonomie der Individuen ausgeht.
Internationale Interessen. Was die internationalen Interessen hinter der Operation in Afrin angeht, so wird gewiss vieles im Verborgenen bleiben. Mit Sicherheit hat es Absprachen gegeben, zumindest mit Russland, wo wenige Tage zuvor ein Treffen stattfand. Dieses hat dann der türkischen Luftwaffe den von ihm kontrollierten Luftraum freigegeben. Im selben Moment wurde ein langes erwartetes Abkommen mit der russischen Gazprom über den Bau einer Gaspipeline durch türkisches Gebiet unterzeichnet. Bestimmt kein Zufall. Mit der Unterstützung der Operation kann Russland einerseits den Konflikt in der NATO, namentlich zwischen der USA, welche die JPG benutzten, um der Türkei und der Türkei fordern, um seine Macht über letztere als wichtiges Zugangsglied zu den Ressourcen des Nahen Ostens zu erhöhen. Außerdem will es die unter Druck gesetzten JPG wieder unter das Assad-Regime treiben, ihnen Schutz anbietend, falls sie die Gebiete von Assads Militär öffnen, was zu Beginn der Operation zurückgewiesen wurde. Zeitgleich mit der Operation in Afrin hat ein verstärkter Angriff von Assads Truppen mit Luftunterstützung von Russland auf das südliche, davon gelegene Idlib begonnen, das größte noch verbliebene Gebiet aus dem Aufstand gegen das Regime. Im Schatten der Aufmerksamkeit um Afrin starben in Idlib sowie in Al-Ghouta bei Damaskus derweilen Dutzende von Assad und Russland zerbombten Siedlungen und Spitälern, einschließlich durch Chemie-, Streu- und Fassbomben. Genau. Das türkische Militär seinerseits hat wenig später begonnen, zwischen Idlib und Assads Gebieten große Militärstützpunkte zu errichten. Bereits seit langem begann die Türkei in Idlib Einfluss zu nehmen. Das unter der Vorherrschaft der Al-Nusra bzw. HTS steht. Um für einen eigenen Interessen instrumentalisierten Milizen zu bilden. Ein Kommandant der Caiş al-Duwar, Armee der Revolutionäre, eine Gruppe, die einst Teil der Freien Syrischen Armee, FSA, war und sich dem Widerstand in Afrin angeschlossen hat, sagt, dass die angeblichen FSA-Milizen, die sich jetzt am Angriff auf Afrin beteiligten, in Wirklichkeit vor allem von der Türkei rekrutierte ehemalige Mitglieder der Al-Nusra und des IS seien.
So, wir machen weiter im Text. Vielleicht für alle Menschen, denen dies jetzt zu viele Informationen gewesen ist oder es auch noch mehr kommen. Ihr könnt diese Nevros in der Fermento beziehen oder vielleicht bekommt ihr sie an der nächsten Kundgebung in Solidarität mit Afrin. Wir machen weiter im Text.
Kurz zur Fermento, die ist gerade nicht existierend. Aber ihr findet beim alten Lokal, jedenfalls vor ein paar Wochen oder vor einer Woche, hat es dort noch Publikationen vorne draußen gehabt.
Genau, wir machen weiter im Text. Danke noch für diesen Hinweis. Erdogans AKP-Regime hat mit Sicherheit seine neo-osmanische Fantasien, die sich in den Nahen Osten erstrecken. Die türkische Presse nährt diesen Fantasien täglich mit grotesken imperialistischen Ambitionen. Von Idlib über Aleppo nach Manbij bis nach Raqqa, Mosul und Erbil, alles würden sie gerne der Türkei einverleibt sehen. Bisher jedoch hat Erdogans Strategie in Syrien mittels der nunmehr offenliegenden Unterstützung der islamischen Milizen von IS über Al-Nusra bis zu Teilen der FSA wenig Erfolg gezeigt. Und den größten Strich durch die Rechnung haben ihm mit Sicherheit die Kurden gemacht. Sein Weg muss deshalb über die Zerstörung des politischen Projekts in Rojava führen, welches ansonsten unweigerlich auch den Befreiungskampf der Kurden und Kurdinnen in der Türkei stärken wird. Und mit dieser Zerstörung bzw. mit einer kontrollierten Kanalisierung des revolutionären Prozesses in der Region stimmen, auch wenn mit unterschiedlichen Interessen, alle Staaten überein. An erster Stelle jedoch scheint es bei der Operation in Afrin um die Wahrung und die Stärkung von Erdogans Position im eigenen Land zu gehen, wovon das von ihm ersehnte Inkrafttreten des Präsidialsystems mit den nächsten Wahlen abhängen wird. In der Presse, mittlerweile unter strengster Kontrolle, wird die Operation Olivenzweig als schlagender Erfolg verkauft, während Nachrichten nach Belieben blockiert und verzerrt werden. Es herrscht ein regelrechter Propagandakrieg. Am eklatantesten zeigt sich das an den Angaben über die gestorbenen Kämpfer und Kämpferinnen. Während die SDF nach 34 Tagen von 1219 getöteten AngreiferInnen und 117 eigenen Gefallenen sprechen, listet die Türkei 33 Gefallene plus 76 verbündete Milizen und 571 getötete Terroristen, während sie zivile Opfer gänzlich verleugnet. Hunderte Leute wurden unterdessen wegen Unterstützung von Terrorismus verhaftet, weil sie sich gegen den Krieg ausgesprochen haben oder auch nur öffentlich sagten, dass in Afrin Zivilisten sterben. Mit der Kriegspropaganda rollt eine erneute Welle des Nationalismus über die Türkei, welche die desolate wirtschaftliche Lage überdecken soll. Ein auf den 2. Februar angekündigter Streik von etwa 130.000 MetallarbeiterInnen wurde mit einem unwahrscheinlichen Zugeständnis unterbunden, während die großen Arbeitgeberverbände und die etablierten Parteien, mit Ausnahme der HDP, alle von nationalem Zusammenhalt sprechen und in den Kriegschor einstimmen.
So, wir kommen zum nächsten Abschnitt, ein anarchistischer Ansatz. Als AnarchistInnen kann unsere Haltung nur die der Solidarität und der aktiven Unterstützung der unterdrückten Völker im Kampf gegen ihre AngreiferInnen sein und somit des Widerstands in Afrin gegen die türkischen BesatzerInnen als primäre Bedingungen für jede mögliche Entwicklung in Richtung einer feindlichen Revolution. Das heißt nicht, dass wir deswegen das politische Projekt der PJD und JPG zu umarmen, wie es derzeit manche AnarchistInnen zu tun scheinen, die eine Fahne brauchen, um sich daran festzuhalten. Wir denken, die anarchistische Bewegung müsste eine eigenständige Initiative entwickeln, um den Befreiungskampf des kurdischen Volkes zu unterstützen und das proklamierte Streben nach einer konföderalen, staatenlosen Selbstverwaltung zu fordern, indem wir unsere theoretischen und praktischen Beiträge geltend machen. Es handelt sich in Rojava nicht um eine anarchistische Revolution, wie manche GefährtInnen mit Verdruss aus der Entfernung feststellen mag, der vielleicht denkt, dass die Ideen alleine das Weltgeschehen formen. Jedoch eine Öffnung gegenüber antistaatlichen, dezentralisierten Gesellschaftsansätzen besteht, das ist unbestritten. Weniger aufgrund der jüngeren theoretischen Wendung des Kurdenführers als aufgrund der gemeindebasierenden sozialen Struktur und der traditionellen Ablehnung des Staates, der für die KurdInnen immer etwas Fremdes und sinnbildlich für Unterdrückung war. Nur indem wir uns einbringen, nicht nur mit unseren Fähigkeiten, die Intrigen der Machtinteressen und die Gefahren der autoritären Degeneration zu analysieren und zu denunzieren, sondern auch im konkreten Kampf und Organisationsinitiativen innerhalb des revolutionären Prozesses, können wir die anarchistische Entwicklungsmöglichkeiten in diesen großen Umwälzungen erkunden.
Wir kommen zu einem weiteren Abschnitt aus dem Text Afrin zuschauen oder handeln mit dem Übertitel Handlungsmöglichkeiten. In Europa und in anderen Ländern hat sich derzeit eine verstreute Bewegung in Solidarität mit dem Widerstand in Afrin in Gang gesetzt, die zum Ziel zu haben scheint, die Politiker zu beeinflussen und zu einer Aktion zu bewegen. Wir glauben nicht, diesen Krieg durch Appelle an die Politik stoppen zu können, indem wir einmal mehr das Verfügen über das Geschick der Völker in die Hände von jenen delegieren, die doch Garant und Ursache für den permanenten kapitalistischen Krieg und die globale Ausbeutung sind. Wir sind überzeugt, dass nur die Verbreitung der direkten Aktion durch die Selbstorganisation des Kampfes gegen den staatlichen Wahnsinn und die spezifisch gegen die türkische Militärmaschinerie und ihre ökonomischen Profiteure in Syrien und in der Türkei sowie hier die Fortführung dieses Massakers abwenden kann, wovon Afrin nicht der erste Schauplatz ist und gewiss nicht der letzte bleiben wird. Wie wir bereits in den Artikeln betont haben, und das jetzt kommt in einer Klammer, zum Beispiel dem Krieg den Hahn zu drehen, das wurde veröffentlicht in der Dissonanz Nummer 38, die ist erschienen am 13. Oktober 2017, ist der Krieg an anderen Orten direkt mit der hiesigen Wirtschaft als Ganzes verflochten, mit ihrem tagtäglich reibungslosen Verlauf. Spezifisch gibt es jedoch auch präzise Personen, reiche Profiteure des Todes in Schlips und Schale und präzise Produktionsstätten, sichere Arbeitsplätze für die Arbeiter aus der Nachbarschaft. Zum Beispiel seit langem bekannt, dass die Türkei hauptsächlich mit Kriegsgerät operiert, das in unseren Breitengraden hergestellt wird. Seit 2005 hat sie von Deutschland bis zu 354 Leopard 2 Panzer erhalten, hergestellt von Krauss Maffei Wegmann, kurz KMW. Mit Kanonen bestückt von Rheinmetall, wovon nun zahlreich in Afrin zum Einsatz kommen. Transportiert mit militärischen LKWs, ebenfalls von Rheinmetall Mann und Daimler Mercedes. Die türkischen M60 Panzer, ebenfalls in Einsatz, sind mit Motoren der deutschen Hersteller MTU und Renk bestückt. Auch bei den eingesetzten Sturmgewehren handelt es sich um die altbewährten deutschen Heckler und Koch. Viele dieser Unternehmen sind auch in der Schweiz vertreten. Soweit, was die Kriegsindustrie betrifft. Aber auch auf kommerziellen, wissenschaftlichen und journalistischen und anderen Ebenen existieren zahlreiche lokale Kollaborationen mit einem Staat, der nicht nur ein genozidales Projekt gegen die Kurden verfolgt, sondern in der ganzen Region Terror sät und die Freiheit vergewaltigt, an erster Stelle in der Türkei selbst. Anstatt bei den Politikern um Sanktionen zu ersuchen, schlagen wir vor, eine artikulierte Dokumentation der spezifischen Verantwortungen auszuarbeiten und öffentlich zu machen, um es einem jeden zu ermöglichen, bei den betreffenden Stellen direkt und selbstständig für Druck zu sorgen. Die Handlungsmöglichkeiten nämlich, um den mörderischen Prozess der kapitalistischen Maschinerie zu blockieren, haben wir täglich vor der Nase. So endet dieser Text. Und wir hören uns noch fertig den Instrumental von Orisha.
Jetzt auch im Text von der Publikation Nephros erwähnt wurde, findet der Krieg gegen das Leben und das Zuhause von vielen Menschen in Kurdistan nicht ohne die Interessen der Waffenlobby und anderen Unternehmen statt. Denn es geht um Profitmaximierung durch den Verkauf von Kriegsmaterial an jegliche Fronten. Einige Unternehmen, die sich an diesem dreckigen Geschäft bereichern, sind auch in der Publikation Nephros aufgelistet und auf dem Blog herzdeskrieges.blackblocks.org findet ihr noch weitere involvierte Firmen. Es gab auch einige Aktionen in den letzten Tagen, vor allem in Deutschland. Da wurde zum Beispiel ThyssenKrupp ein Auto abgefackelt. ThyssenKrupp, das ist ein Stahlverarbeitungsunternehmen, welches unter anderem auch Kriegsschiffe herstellt und diese mit mehrstelligen Milliardenbeträgen verkauft. Unter anderem ist einer der größten Kunden die türkische Marine, die seit über 50 Jahren von ThyssenKrupp Waffen und Kriegsschiffe abkauft. Dazu wurden zwei Autos abgefackelt. Dann wurde eine weitere Aktion, gab es Farbe und Steine gegen ein Restaurant und einen Supermarkt. Das Restaurant wie auch der Supermarkt, die unterstützen die Grauen Wölfe. Das ist eine faschistische Gruppierung vom, ja, man kann schon sagen, auch vom türkischen Staat, die den Angriff gegen Afrin, gegen den Kanton auch unterstützen. Das Ganze wurde in der Kampagne Fight for Afrin unter den Kampagne Fight for Afrin gemacht. Dazu gibt es auch einen Blog, fight4afrin.noblogs.org. Dort findet ihr weitere spannende Informationen über Aktionen und Solidarität. Dann gab es Steine gegen eine Commerzbank-Filiale. Die Commerzbank-Filiale, die gibt unter anderem immer wieder Kredit für die Produktion von Panzer, welche auch von der türkischen Armee benutzt werden, um die kurdische Bewegung zu massakrieren. Dann gab es zum Beispiel von einer jugendlichen Gruppierung einen Molotow-Cocktail gegen den Verein von den Grauen Wölfen. Dazu findet ihr mehr auf rojacivan.eu, rojacivan.eu. Das ist eine jugendliche kurdische Gruppe, die gegen diesen Angriff kämpft. Und dann gab es noch in Hamburg, glaube ich, eine Demonstration, wo die TeilnehmerInnen schlussendlich zuerst vor das russische Generalkonsulat gingen und danach noch vor das türkische Generalkonsulat gingen und diese mit Steinen angriffen, bis die Polizei eingriff. Und natürlich wurden dann auch die Bullen angegriffen. Ja, das sind so verschiedene Aktionen. Ihr findet ganz viele auf Chroniken. Das ist auch eine Informationsseite. Dort sind weitere aufgelistet. Und jetzt hören wir noch ein Lied von Saalschutz. Das Lied mit den Suggestivfragen heißt das. Und danach kommen wir noch zum Gespräch.
Gesamtwerk verbrannt, Gesamtwerk verbrannt. Eines Tages sterbe ich mit dem Sequenzer in der Hand. Und euch und eure Laptops nehme ich mit, verdammt. Es ist meine Pflicht. Gesamtwerk verbrannt. Ich AD, ihr habt euch selbst umzingelt. Beim Versuch, den Kopf noch einmal aus der eigenen Schlinge zu ziehen. Ich auch AG, East Coast, West Coast, Hamburg, Zürich, Berlin. Liegt die Wahrheit in den Hirnen oder in den Gestirnen, in den Genen, in den Systemen oder zwischen zwei Extremen? Wir hier in Zürich führen ein hartes Leben. Es liegt kein Geld mehr auf der Straße. Ich hab alles ausgegeben. Hab keine Angst vor dem Typ mit den Fingern. Sie sind ziemlich flink und bringen Synthes zum Klingen. Quote, Unquote, Quote, Unquote, Zitate. Wir profitieren von dem Hype. Was sollen wir bloß mit all den ganzen
Genau, das war das Lied von Saalschutz. Und weil die Zeit ziemlich knapp wird, müssen wir leider die zwei anderen Texte streichen. Jedoch ist es nicht vorbei, nämlich gibt es ja jede Woche am Freitag unser Infolora und darum kommt einfach nächste Woche diese Texte und eine genauere Analyse zu unserem Widerstand hier. Wir hören jetzt den Bericht dieser Person und der dauert knapp 13 Minuten und dann, wenn es noch reicht, kommen wir zu einem kurzen Ausblick.
Tanja, ich berichte euch gerade aus Kamischloh. Ich bin Teil des Informationszentrums Afrin Resistance. Wir haben uns zu Beginn des Krieges der Türkei gegen Afrin gegründet und haben im Moment einen Teil der Leute direkt in Afrin, die von dort aus arbeiten. Und ich war auch vor kurzem im Afrin. Ich bin jetzt in dem Teil in Kamischloh, da die Situation extrem schwierig ist. Und damit wir berichten können, haben wir uns auf die Art und Weise aufgeteilt. Wir befinden uns jetzt im 56. Tag des Widerstandes der Leute von Afrin gegen die türkische Armee, die seit dem 20. Januar Afrin angreift und die zusammen mit den Gruppen von der FSA, der Freien Syrischen Armee, zusammenarbeitet, die im Prinzip aus dschihadistischen Gruppen, die auch bekannt sind, nun dort zusammenarbeiten. Diese Gruppen haben auch bekannterweise innerhalb von sich mehrere Daesh, also Islamischer Staat, Mitglieder und Mitglieder von Al-Qaida. Der Kanton Afrin selbst ist Teil der Föderation Nordsyriens und Teil der Revolution, die in Nordsyrien in Rojava stattgefunden hat. Es haben sich dort die Leute ein selbstverwaltetes System aufgebaut, auch vor allem in Verbindung mit der Revolution der Frau. Die Frauen sind in allen Teilen des Lebens vertreten und gerade das hat sie zum Angriffsziel für den türkischen Staat gemacht. Des Angriffes waren auch ein großer Teil der syrischen demokratischen Kräfte, also der SDF, gezwungen, sich aus Deir ez-Zor, wo immer noch der Kampf gegen den IS weitergeht, zurückzuziehen, um nach Afrin zu gehen. Und deshalb gibt es natürlich dort auch wieder einen Aufschwung des Islamischen Staates, der natürlich auch für die ganze Welt eine große Gefahr darstellt. Von der Föderation Nordsyriens aus gab es auch zuvor keinerlei Angriffe gegen den türkischen Staat. Es handelt sich also damit ganz klar um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Dabei ist gleichzeitig auch noch der türkische Staat ein NATO-Partner. Es handelt sich um die zweitstärkste Armee der NATO, die hier kämpft. Seit dem 8. März ist nun auch das Wasser nach Afrin abgeschnitten und es ist generell auch extrem schwierig, wirklich gute, stabile Telefon- oder Internetverbindungen nach Afrin herzustellen. Fast die komplette Bevölkerung des Kantons Afrin hat sich in die Stadt Afrin geflüchtet und es kam zeitweise zu Bevölkerungszahlen von geschätzt 850.000 und es kamen die ganze Zeit auch immer noch weitere Leute an. Die meisten sind dann in der Stadt gewesen, wo es extrem voll war. Extrem schwierige Bedingungen auch durch das abgeschnittene Wasser, viele Familien in jedem Haus und immer noch weiterhin die Probleme der ärztlichen Versorgung, da halt Leute, wie gesagt, nicht erreicht werden konnten teilweise auch. Seit einigen Tagen hat nun auch ein Arm der türkischen Streitkräfte das Gebiet um die Stadt im Norden und Osten erreicht, steht wirklich wenige Kilometer bis hunderte Meter vor der Stadt. Und seitdem haben auch die Bombardierungen konkret auf die Stadt extrem zugenommen. Zunächst wurde besonders der Rand der Stadt bombardiert und beschossen. Inzwischen ist es aber nun auch in den letzten 2 Tagen dazu gekommen, dass wirklich Gebiete direkt innerhalb der Stadt beschossen wurden. Es ist zu ziemlich vielen zivilen Opfern dabei gekommen. Sind mindestens in den letzten 2 Tagen alleine über 31 Zivilisten getötet worden, darunter auch sehr viele Kinder. Circa die Hälfte der Bevölkerung hat sich daraufhin dann auch in den Kanton Shahba, der im Südosten des Kantons Afrin liegt, geflüchtet. Dieser Kanton ist auch Teil der Föderation Nordsyriens. Es haben auch Leute versucht, in ihre Dörfer wieder zurückzugehen, die dann aber daraufhin auch von der türkischen Armee beschossen wurden. Daraufhin gab es dann auch wieder viele Verletzte und Tote. Auch der Weg aus der Stadt raus, der sich in den Händen der syrischen demokratischen Kräfte befindet, wurde in den letzten Tagen wiederholt Ziel vom Beschuss der türkischen Armee. Gerade auch als Konvois vorbeigefahren sind oder Leute dort rausgehen, das ist auch der Weg aus der Stadt raus gerade extrem gefährlich. Gleichzeitig gab es dann auch in den letzten Tagen vermehrt Videos, die halt so in den sozialen Medien kursierten von Mitgliedern der dschihadistischen Gruppen, die wirklich konkret gesagt haben, sollten die Leute nicht zu diesem Glauben dieser dschihadistischen Gruppen konvertieren, dass sie vor allem die Kurden alle köpfen werden. Es handelt sich wirklich tatsächlich um keine geringere Gefahr hier als den Islamischen Staat selber. Und es ist wirklich eine extreme Gefahr, gerade eines Genozids. An dieser Stelle ist es auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Bevölkerung Afrins extrem vielfältig ist. Es gibt dort nicht nur Kurden, sondern auch Esiden, Christen, Araberinnen, also Alevitinnen auch. Es sind extrem viele verschiedene Bevölkerungsgruppen, Ethnien, Religionen, die hier sich ein friedliches Zusammenleben, gemeinsames Zusammenleben, wo alle ein Recht haben, sich zu organisieren, gemeinsam sich zu organisieren, für ihr eigenes Leben zu bestimmen, das aufgebaut wurde, was sich hier wieder erneut unter Angriff befindet. Auch vor allem die esidische Gemeinde hat in den letzten Tagen wiederholt davon berichtet, dass esidische Dörfer besetzt wurden von der türkischen Armee, von dschihadistischen Kräften, dass esidische Menschen auch getötet wurden. Es wurden erst vor wenigen Tagen wieder, wurde das Haus einer esidischen Familie bombardiert, wo auch drei der vier Kinder dabei gestorben sind. Demgegenüber sehen wir auf internationaler Ebene ein Zwiespalt quasi so auf der Seite, dass die Leute, die Bevölkerung überall auf der Welt dagegen auf jeden Fall protestieren, dass gesehen wird, was hier stattfindet. Aber auf der anderen Seite sehen wir vor allem von der Seite von Staaten oder Staatengemeinschaften, dass keinerlei Reaktion gezeigt wird. Es werden teilweise natürlich Sachen besprochen oder es gab ja auch die UN-Resolution 2401, die Ende Februar verabschiedet wurde, wo zu einem Waffenstillstand in Syrien aufgerufen wurde, gegen den sich aber auch von Beginn an der türkische Staat ganz klar ausgesprochen hat. Die Aussage von Erdogan war dann, dass da sie ja gegen Terroristen kämpfen würden, sie nicht sich an diese Resolution halten würden, weil die Terroristen, von denen Erdogan spricht, das ist halt die Zivilbevölkerung Afrins. Die YPG und YPJ und allgemein auch die syrischen demokratischen Kräfte, die sich in Afrin, in dem türkischen Staat und den Dschihadisten entgegenstellen, das sind ja auch, es ist wichtig zu sagen, es sind die selbstorganisierten Volksverteidigungs- und Frauenverteidigungseinheiten, die halt selber aus der Bevölkerung sich geformt haben. Und diese Kräfte kämpfen ja auch ganz klar und eindeutig auf der Linie der legitimen Selbstverteidigung. Also so etwas wie Angriffskriege werden von diesen Gruppen nicht geduldet, sondern es ist eine ganz klare Selbstverteidigung, die stattfindet. Dieser Krieg nun, der in Afrin stattfindet, bricht auch jegliches internationale Recht. Jeden Tag sehen wir uns gegenüber mit Kriegsverbrechungen, mit Kriegsgefangenen, die umgebracht werden, deren Leichen verstümmelt werden. Es werden Zivilisten gefangen genommen, entführt, gefoltert. Es ist wirklich jegliches internationale Recht, das es gibt, wird hier in diesem Krieg von Seiten der Türkei gebrochen. Und dem gegenüber ist auf internationaler Ebene von Seiten der Staaten einfach absolut gar nichts zu hören. Es sieht im Moment vielmehr danach aus, als hätten sich die USA und Russland darauf geeinigt, Syrien zu teilen, in Stücke zu reißen und dabei den Euphrates als neue Grenzlinie zu benutzen, weswegen dann auch das Nicht-Angreifen der amerikanischen Truppen auf dem Gebiet zu erkennen ist, beziehungsweise auch Ankündigungen, sollte die UN nicht eingreifen in Afrin, würden die amerikanischen Truppen dort eingreifen, direkt von Russland beantwortet wurde, dass sie dann Russland zurückschlagen würde. Also daran sehen wir schon ganz klar, dass es sich hier scheinbar schon um eine Einigung internationaler Staaten handelt, wie sie Syrien in Stücke reißen und diese demokratische Föderation in Stücke reißen wollen. Wichtig ist es dann auch nochmal zu betonen, dass natürlich der Flugraum über Afrin zu dem Gebiet quasi von Russland, also in der unter russischer Autonomie steht, Das heißt, dass ohne die Genehmigung von Russland auch türkische Flugzeuge nicht die Gegend von Afrin bombardieren könnten. Wir sehen also, dass es sich bei diesem Krieg um eine Absprache internationaler Kräfte handelt. Auch Deutschland hat ja in den letzten Tagen wieder massiv Waffenexporte an die Türkei genehmigt. Also es ist wirklich, dass jeder Staat, jede Staatengemeinschaft hier danach sucht, möglichst viel eigene Vorteile daraus zu schlagen und dabei den Aufschwung eines faschistischen Staates ganz klar genehmigt. Und natürlich in diesem Sinne auch unterstützt. Und es ist extrem wichtig, das zu verstehen, was hier gerade stattfindet, dass wir eine extreme Gefahr besteht, auch wirklich dunkle Teile der Geschichte zu wiederholen. Und dem gehe entgegen, quasi die ganze Welt einfach zuschaut, die Augen schließt, nicht spricht, nicht hört. Von daher ist auch jeder einzelne Protest, das haben ja auch die ganze Zeit über, auch besonders in der letzten Woche, verstärkt überall auf der Welt viele Proteste stattgefunden von Seiten der Bevölkerung, dass dieser Krieg enden muss, dass eine Flugverbotszone über Afrin errichtet werden muss, dass das aufhören muss, dieses Morden und diese große Gefahr eines Genozids. Das ist extrem wichtig. Jeder einzelne dieser Proteste ist extrem wichtig. Aber leider müssen wir bisher feststellen, dass diese Proteste noch nicht ausreichen, um wirklich ausreichend Druck aufzubauen, um ausreichend für die Leute auch in Afrin zu kämpfen. Denn was dort gerade in Afrin bekämpft wird, ich habe es ja bereits gesagt, es ist nicht nur, dass normale Bevölkerung bekämpft wird, sondern es ist ja auch ein ganz klares soziales Modell, was dort bekämpft wird. Es ist die Revolution, die dort aufgebaut wurde, die gerade dort bekämpft wird. Von daher ist es extrem wichtig, gerade auch auf diesem Level wirklich Bewusstsein überall in der gesamten Bevölkerung, nicht nur in einzelnen Gruppen, generelles Bewusstsein für die Situation in Afrin zu stärken. Denn gerade jetzt in diesen Minuten ist die Situation wirklich, wirklich extrem kritisch. Es geht quasi gerade um alles oder nichts. Es geht auch um die Zukunft und um die Freiheit der ganzen Welt gerade. Es gibt für den 24. März auch einen Aufruf für einen Welt-Afrin-Tag, in dem nochmal verstärkt Proteste stattfinden sollen. Aber generell wird auch dazu aufgerufen, wirklich an jedem Tag viele Aktionen durchzuführen, gegen das, was hier passiert, zu protestieren, eine Flugverbotszone nochmal konkret zu fordern und wirklich generell die Welt wach zu machen. Daher bitte haltet euch ständig aktuell über die Situation, die hier passiert. Es kann sich in jeder Minute, können sich tausend Dinge ändern. Von daher ist es wichtig, auch wirklich die ganze Zeit die Medien zu verfolgen. Wir selber verbreiten vor allem über Twitter, über IC Afrin Resist Informationen, auch über eine Internetseite, die ihr darüber auch findet. Generell wirklich haltet euch auf dem Laufenden, damit ihr auch auf die ganzen Geschehnisse, die passieren, direkt antworten könnt. Wirklich jede Person, die sich irgendwann einmal in ihrem oder seinem Leben gefragt hat, was hätte ich gemacht, wenn ich zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, zur Zeit Hitlers, zur Zeit dieses Faschismus gelebt hätte, wie hätte ich reagiert, hat in diesen Tagen noch einmal die Möglichkeit, sich diese Frage zu stellen und dementsprechend zu handeln. In diesem Sinne, bitte verbreitet Informationen weiter, organisiert euch. Ich wünsche uns allen viel Erfolg und ich freue mich auch. Danke euch, dass ihr zugehört habt und Biji Berhodana Afrine.
Ja, das war das uns zugesandte Bericht. Wir kommen kurz zum Ausblick. Wir werden uns wahrscheinlich nächste Woche noch dazu äußern. Wir haben eine Mail bekommen, da steht, bitte auf diese Veranstaltung hinweisen, Aufführung Tote ohne Begräbnis von Sartre. Das ist ein studiertes Stück. Es handelt sich von 5 französischen WiderstandskämpferInnen, die gegen die deutsche Besatzung, die werden gefoltert und so weiter. Das Stück wird aufgeführt in der Freistraße in Zürich. Das ist im besetzten Haus. Die Aufführung ist am 21., 22. und 23. März um 20 Uhr. Genau. Es gibt auch noch Solibar dort.
Wir kommen noch zu weiteren Aktionen, Demos und so weiter, das in einer Kurzfassung. Samstag, 17. März, Großdemo in Basel um 14 Uhr in Solidarität mit Afrin. Dann weiter wird im Kasama am 18. um 16 Uhr ein Film mit dem kurdischen Namen Nujin, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, gezeigt. Weiter folgt dann anschließend im Volkshaus der Film Zer, auch der geht um den kurdischen Widerstand. Zum Schluss kommen wir noch zu einer Anti-Rap-Kassen-Geschichte, nämlich genauer gesagt zu einer Präsentation und Update über den Fall in Aachen. Das Ganze am 22. März in der Kernstraße 4.